Ich freue mich total, dass ihr dabei seid hier in meinem Podcast. Eine Frage hätte ich noch. Und ich bin ganz froh, dass es diesen Podcast jetzt gibt und dass ich so mit euch in Kontakt treten kann. Und ich habe eine ganze Menge für euch heute. Ich habe natürlich ein Buch, was ich euch vorstellen möchte. Es gibt Post von Martina. Es gibt einen wundervollen Interviewgast. Wir reden über Sylt, diese fantastische Insel, auf der ich zum Beispiel noch nie war. Und ich habe natürlich den Spruch der Woche, Promi-Welt, einen Fernsehtipp. Also hier ist richtig was los. Und ihr macht es euch am besten jetzt ganz gemütlich. Ich höre zum Beispiel immer super gerne beim Autofahren Podcaste. Hörbücher kann ich irgendwie nicht beim Autofahren. Da schlafe ich sofort ein. Da muss ich Fenster runterreißen, auf Parkplätzen halt machen. Ich kann noch nicht mal mein eigenes Hörbuch im Auto hören. Aber Podcaste gehen da super. Und beim Bügeln höre ich sehr gerne Podcaster. Also, ihr habt alle Möglichkeiten. Macht's euch nett. Ich versuche euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und das mache ich als erstes mit dem Buch der Woche. Das ist so ein Familienroman. Ich stehe ja total auf deutsche Literatur. Und Julia Jensen ist eine der besten deutschen Autorinnen, die wir überhaupt haben. Mein Lieblingsbuch von ihr ist Die Architektur des Knotens. Komischer Titel, Hammerbuch. Da geht's um eine Trennung, um Yvonne und Jonas, die ein tolles Paar sind, zwei kleine Jungs haben. Sie haben beide Jobs, sie teilen sich alle Aufgaben, aber Yvonne ist unzufrieden. Sie glaubt nur noch zu funktionieren und die Routine in ihrem Leben, die macht sie wahnsinnig. Und dann ist da diese Party und da lernt sie einen Typ kennen, der ist wesentlich jünger als sie und sie lässt sich fallen und schläft mit ihm. Danach ist nichts mehr, wie es war. Sie spricht mit ihrem Mann über die Affäre, will ihre Familie verlassen, will alles zerstören, was sie so perfekt aufgebaut hat. Die ersten Sätze? Die Jungs bauten eine Stadt, seit Stunden schon, akribisch, hochkonzentriert und mit einer Hingabe, die mich fasziniert, im Türrahmen des Kinderzimmers gefangen hält. Sie haben die Vorhänge zugezogen. Durch die dünnen Vorhänge fällt das Licht der Oktobersonne ins Zimmer, schwach und lindgrün. Es ist schon wieder Oktober. Das ist ein Buch, was wehtut, ich warne euch nur, weil es so ehrlich ist. Es zwingt einen hinzusehen, auch wenn man das manchmal eben nicht will. Es lässt einen das eigene Leben angucken und es lässt einen Fragen stellen. Wie etwa, ist alles genau so, wie ich es haben wollte? Bin ich glücklich? Fehlt mir irgendwas? Julia Jensen erzählt davon, wie sich eine Familie trennt, wieder zusammenfindet und sie erzählt davon, dass es Dinge gibt, die man nicht mehr zurücknehmen kann und Situationen, nach denen nichts mehr wie vorher ist. Die Architektur des Knotens von Julia Jensen ist im Kunstmann Verlag erschienen und es ist wirklich ein Buch, was ich euch ans Herz legen möchte. Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, über Trennungen zu sprechen und über Familie und Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber um mich rum ist gerade irgendwie ganz viel los in Beziehungen. Ich habe so das Gefühl, das liegt einerseits an dieser Corona-Pandemie, aus der wir jetzt ja so langsam raustrudeln, andererseits aber auch an diesem Kriegsding. Ich merke so, dass Paare ganz verzweifelt aneinander klammern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, dass Menschen so dieses unbedingte Bedürfnis haben, sich von allem zu befreien, was irgendwie schwer ist und das Gefühl haben, sie müssten nochmal neu anfangen und das Leben so richtig in sich aufzusaugen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde, das ist eine komische Stimmung, fällt mir zumindest in meinem Bekanntenkreis so auf, was da so gerade los ist. Ich bin jetzt kein Paartherapeut und Beziehungstherapeut, aber ich für meinen Teil empfinde das auch als schwierig, was da so gerade läuft. Und ich finde, wir müssen auch manchmal so einen Moment innehalten und uns das ganz genau angucken, bevor wir vielleicht die eine oder andere überalte Entscheidung treffen oder was entscheiden aus einer Situation, in der wir uns nicht wohlfühlen. Die Jahreszeit mag vielleicht auch eine Rolle spielen. Da ist jetzt so viel Genervtheit von diesem Winterwahnsinn. Und genau deshalb ist auch Post von Martina in dieser Woche an den Winter gerichtet, der mir echt auf den Sack geht gerade. Und den ich gerne, darf ich das hier überhaupt sagen? Ja, ist ein Podcast, das darf ich. Also den ich jetzt gerne verabschieden möchte. Lieber Winter, ich finde ja, das war's jetzt mal. Es war schön, es war kalt, wir hatten ein bisschen Schnee, wir hatten ein bisschen Eis, aber jetzt ist gut. Du warst toll, wir haben es uns gemütlich gemacht, wir haben den Ofen angezündet, wir haben gebibbert, wir hatten Glühwein, wir hatten auch mal Winterschwenken, war alles toll, aber jetzt ist deine Zeit gekommen. Hast du die Kraniche gehört, die aus ihren Winterlagern im Süden auf dem Rückweg zu uns sind? Hast du die ersten Krokusse gesehen? Und fühlst du, wie die Sonne wärmer wird? Meine Tochter hat gestern gesagt, Mama, es riecht nach Sommer draußen. Naja, nach Sommer nicht direkt, aber nach Frühling. Deine Zeit ist abgelaufen, lieber Winter. Sei uns jetzt nicht böse, aber es reicht jetzt auch. Guck mal, gerade in dieser Zeit jetzt brauchen wir Hoffnung und Licht. Guck ins Licht, sag ich mir gerade täglich, wenn ich Angst bekomme, wenn der Krieg mich aus dem Konzept bringt und all das in mir triggert, was eng macht und klein. Und dann gucke ich ins Licht und freue mich auf Sonne, Marienkäfer, Erdbeeren und auf luftige Klamotten. Und deshalb, lieber Winter, gute Reise bis zum nächsten November und sei nicht traurig, denn ich weiß, spätestens im nächsten Oktober, da freuen wir uns wieder auf dich, auf Schnee, auf Weihnachten, auf den kuscheligen Platz am Ofen. Liebste Grüße, deine Martina. Es ist tatsächlich so, dass ich mir in den letzten Tagen immer wieder sage, wenn es mir zu dunkel hier so um uns rum wird und es mir zu viel Angst macht, guck einfach ins Licht. Und das ist ein Tipp, den hat mir die Tage ein guter Freund gegeben und das stimmt. Wir fokussieren uns manchmal viel zu sehr auf das, was schlecht ist, auf das, was nicht gut ist. Ja, es ist gerade eine ganze Menge nicht gut, aber wir haben auch eine ganze Menge Dinge, die gut sind. Und ich finde das total wichtig, sich das immer wieder zu sagen und immer wieder zu sagen, wenn es zu schwarz wird, wenn es zu viel Angst macht, guck ins Licht. Dani Büchner hat das in dieser Woche nicht so ganz geschafft mit dem ins Licht gucken. Die war nämlich sehr traurig. Ihr kennt sie, das ist die Frau von dem Goodbye Deutschland Star Jens Büchner. Und damit sind wir auch schon mitten in der Promi-Welt. Die Dani hat ihren Jens vor 3 Jahren verloren und sie vermisst ihn. Denn Trauer hört eben nicht so einfach auf. Sie hat total versucht, sich abzulenken. Sie hat andere Männer kennengelernt und viel Rummel um sich rum gehabt, um sich zu betäuben. Aber dieser eine Instagram-Post diese Woche, als sie den Namen ihres Mannes in einem Herz in den Sand geschrieben hat, der hat mir gezeigt, wie tief sie eigentlich noch in ihrer Trauer steckt. Und da war sie mir nach langer Zeit zum ersten Mal wieder so richtig sympathisch. Dann habe ich diese Woche ein Video von Heidi Klum gesehen und die wäre mir dann gar nicht mehr sympathisch. Das tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Sie war zu Gast in einer amerikanischen Talkshow und da habe ich sie erstmal nur an ihrer Stimme erkannt. Die Frau, die da interviewt wurde, die sah gar nicht mehr aus wie Heidi Klum. Die war so glatt gezurrt, die Nase ganz anders, der Mund, die Zähne. Gut, vielleicht war es auch eine komische Perspektive und ich verstehe ja auch, dass man als Model immer top aussehen muss. Aber ich finde auch, dass sie als Supermodel mal mit gutem Beispiel vorangehen könnte. Älter werden ist jetzt keine Schande, ein paar Falten sind das auch nicht. Und ganz ehrlich, das sehe wahrscheinlich besser aus als das, was ich da in diesem Video gesehen habe. Das fand ich jetzt irgendwie nicht schön, sehr künstlich und nicht Heidi und irgendwie doch wieder Heidi. Und hoffentlich ist das nicht so wie bei manch anderem Promi. Da kann man ja anscheinend regelrecht süchtig nach werden nach diesen Schönheits-OPs und das wünsche ich mir für Heidi Klum echt nicht. Schauspieler Heinz Hönig wird wieder Papa mit 70. Er und seine Frau Annika erwarten ihr zweites Kind. Die haben schon den einjährigen Juliano und der Herr Hönig sagt, dass er weiß, dass viele denken, dass es unverantwortlich ist, in diesem Alter nochmal Papa zu werden. Das tangiert ihn aber gar nicht. Er ist glücklich und dankbar und er freut sich auf den Nachwuchs. Ganz ehrlich, finde ich super. Ich finde, das darf jeder selber entscheiden. Die Frau von ihm ist, glaube ich, irgendwas Mitte 30. Also das heißt, die Kinder haben zumindest noch mal lange die Mama. Was ich nicht gut finde an der Nummer ist, wenn ein Mann mit 70 Papa wird, sagt keiner was. Dann sagen alle, ja, kann er ja selber entscheiden. Bei Frauen sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Aber Fakt ist, das Alter ist ja mal quasi dasselbe, ne? Also ob jetzt eine Frau oder ein Mann mit 70 Papa oder Mama wird. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Muss man sich selber fragen, ob man das will. Ich würde es nicht tun, aber wie gesagt, bleibt jedem selber überlassen, auch Herrn Hönig. Und ich wünsche ihm einen ganz herzlichen Glückwunsch und freue mich mit ihm. Ich habe natürlich auch geguckt, was es diese Woche so im Fernsehen gibt. Und da gibt es eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen in dieser Woche. Ich mag die Claudia Michaelsen total. Und da kommt jetzt am Mittwoch ein Film, der heißt Auf dem Grund. Das ist so ein ganz eindrückliches Drama, in dem sie richtig zeigt, was sie kann. Sie spielt Anne. Und Anne arbeitet als Schwimmtrainerin in einem Vorort von Hannover und lebt ein Leben weit unter ihren Möglichkeiten. Dieses Gefühl vermittelt ihr zumindest seit Jahren ihre Mutter Inge. Inge ist nie mit ihren Töchtern Anne und Miriam wirklich zufrieden. Und als Anne an Inges 70. Geburtstag ein altes Erinnerungsstück an die Kindheit aus dem Keller holt, rastet die Mutter plötzlich grundlos aus. Und seit diesem Tag wird Anne von nächtlichen Albträumen geplagt. Sie träumt vom Wasser. Etwas zieht sie runter, hinab in dieses dunkle Geheimnis, das sie da gefangen hält. Und das hatte sie schon mal. Schon mal hat sie so eine psychische Krise durchlaufen. Und damals musste sie ihre Schwimmkarriere aufgeben. Immer rastloser versucht sie, ihre Nichte Juli beim Schwimmtraining zu Höchstleistungen anzutreiben. Und mit ihrer Schwester Miriam gerät sie darüber in Streit. Das Familiengefüge droht auseinanderzubrechen. Und als Inge einen Selbstmordversuch unternimmt, beginnt Anne, Nachforschungen anzustellen. Sie findet heraus, dass sie einen wichtigen Teil ihres Lebens nicht kennt. Es ist ein Film um Familiengeheimnisse, um Lügen und Unwahrheiten und natürlich geht's auch um die Liebe. Ein toller Film, der kommt am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD und ist natürlich dann auch abrufbar in der ARD Mediathek. Und jetzt kommen wir zum Gast in dieser Woche. Ich freue mich total über diesen Gast. Eine fantastische Frau, die ich hier im Podcast heute begrüßen kann. Ihr erstes Buch habe ich verschlungen, das zweite gerade auch. Susanne Mattisen ist gebürtige Sylterin und sie ist noch ganz viel mehr. Sie ist Journalistin für Radio, Fernsehen und Internet und sie schreibt großartige Romane über diese Insel. Ihr erster Sylt-Roman Ozelot und Friesennerz war ein Bestseller und vor ein paar Tagen hat sie das zweite nachgelegt. Beide sind bei Ullstein erschienen und ich freue mich über Susanne Mattisen. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show. Schön, dass Sie bei mir sind.
Ganz herzlichen Dank. Das klingt ja sehr, sehr bewegend. Dankeschön für die Einladung.
Ich sag's jetzt mal gerade raus, ich war noch nie auf Sylt.
Ja, das ist natürlich ein Fehler. Was soll ich dazu sagen?
Warum muss ich hin?
Weil es die schönste Nordseeinsel ist und wenn man Urlaub in Deutschland machen will, dann kann ich das natürlich nur dringend empfehlen. Aber das muss ich auch so sagen, denn wir haben ja alle als Insulaner so eine Art Promotion-Gen eingeimpft bekommen, was wir so eine schöne Insel haben. Und aber sie ist einfach auch schön und es ist toll, da zu sein.
Wo Sie es gerade schon sagen, Promotion-Gen, ist es nicht manchmal so für euch als Einheimische, dass das manchmal zu viel ist? Also zu viel Tourismus, zu viel Promotion, zu wenig Sylt?
Das liegt im Auge des Betrachters. Also das, wir haben ja immer schon vom Fremdenverkehr und vom Tourismus gelebt. Also solange ich denken kann, ich werde ja nun auch schon 60 und ich habe sozusagen mein ganzes Leben im Grunde den Aufstieg der Insel zu diesem touristischen Hotspot und zu dieser Jahrhundertmarke mitgemacht. Und insofern ist natürlich Sylt sehr begehrt, sehr beliebt und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist schon ein bisschen viel geworden, aber das hat man auch in den 80ern schon gesagt, das hat man in den 90ern gesagt. Das ist vielleicht einfach auch ein Thema, was immer brennt. Aber klar, wenn wir im Moment sehen, was auch die Corona-Pandemie gebracht hat, dass einfach sehr, sehr viele Leute in Deutschland Urlaub gemacht haben und auch vielleicht die Insel wiederentdeckt haben, ja. Da hat man schon gemerkt, also es ist mehr los und es ist voller, als es war. Und ich glaube, es ist dann auch ein Problem, wenn die Gäste selbst, die da hinkommen, das Gefühl haben, es ist zu voll. Ja. Weil so soll eine Insel wie Sylt ja eigentlich gar nicht sein. Man soll sich ja nun gerade da erholen und auch ab von allem sich mal die Seele baumeln lassen. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn es halt so voll ist. Ne?
Sie sind gebürtige Sylterin. Das ist etwa so selten wie, ich sag mal, eine weiße Tigergeburt im Zoo oder so. das gibt's eigentlich gar nicht mehr, ne?
Nee, das gibt's nicht mehr, gebürtige Sylter, also außer es ist ein Unfall, würde ich mal sagen. Wir haben ja gar keine Geburtsstation mehr auf Sylt. Seit 2014 werden also Kinder nicht mehr auf der Insel zur Welt kommen oder kommen nicht mehr auf der Insel zur Welt und die werden dann Mütter, müssen dann nach Husum oder Flensburg gehen, aus Sicherheitsgründen, auch weil Hebammen eben nicht da sind und die Geburtsstation nicht mehr funktioniert. Ja, deshalb sind wir durchaus ein kleines Völkchen, das wahrscheinlich ausstirbt, so als gebürtige Sylterin, ja.
Frau Mathiesen, seufzen Sie jetzt nicht heimlich, weil ich jetzt doch auch noch auf die Insel muss und da sind doch schon zu Spitzenzeiten so 60.000 Betten belegt.
Ja, nee, ja klar, was soll man sagen? Also 60.000 Betten, das ist auf 99 Quadratkilometer verteilt echt eine ganze Menge. Dann sind ja noch die Einheimischen da. Wir sind ungefähr 18.000 Insulaner, will ich mal sagen. Und dann kommen noch die ganzen Zweitwohnungs- und Zweithausbesitzer dazu. Also es ist schon ordentlich, aber die Insel hat ein riesiges Reservoir an Naturschutzgebieten und Dünenlandschaft, wie man sie sonst wirklich nirgendwo findet. Und die Strände sind ja, also ich will jetzt nicht so wahnsinnig viel Werbung machen, aber die sind schon mit auch die schönsten der Welt, keine Frage. Und es hat schon Grund, warum so viele Menschen kommen und sich da wohlfühlen und warum die Liebe so heiß brennt. Deshalb heißt mein Buch ja auch so, aber natürlich auch noch aus anderen Gründen. Aber klar, wer nach Sylt kommt, verliebt sich. Die meisten die Insel. Entweder man kommt immer wieder oder man fährt nie wieder hin.
Ihr erstes Buch erzählt von Ihrer Kindheit auf Sylt und von den manchmal schwer zu ertragenden Touristen. Von dem, was da so passiert. Sie sagen, wer durch die Dünen trampelt, der trampelt durch mich. Was fühlen Sie, wenn Sie an Ihre Insel denken?
Ja, das ist natürlich ein bisschen ambivalentes Gefühl, weil es ist ja durchaus meine Heimat. Es ist da, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und das ist schon etwas Besonderes, so Tür an Tür, Seite an Seite mit der wilden Nordsee aufzuwachsen. Und dann natürlich aber auch Tür an Tür, Seite an Seite und zum Teil eben auch Zimmer an Zimmer mit den Gästen. Und es ist ja vollkommen klar, dass eine Insel wie Sylt wirklich fast ausschließlich vom Fremdenverkehr lebt. Das heißt, wir sind auch natürlich auf unsere Gäste angewiesen und dafür mögen wir sie auch sehr, sehr gerne. Aber es ist tatsächlich etwas schwieriges, also wenn man da aufwächst, ein bisschen schwieriges Leben, weil halt unsere Eltern und aber auch alle, die jetzt auf der Insel leben und arbeiten, natürlich gerade in Sommermonaten, wo andere vielleicht Ferien machen, Hochsaison haben und eigentlich niemals Zeit, auch nicht für ihre Kinder.
Im zweiten Buch erzählen Sie von dem, was passiert, wenn plötzlich etwas wahr wird, von dem man heimlich geträumt hat. Sylt würde nämlich plötzlich zur einsamsten Insel durch die Corona-Pandemie. Und plötzlich waren die Sylter allein. Wie war das denn dann?
Ja, also das war wirklich ein Hammer, kann man nicht anders sagen. Also es gab ja ein Betretungsverbot und eine Zeit lang war der Lockdown auch so krass und intensiv, dass man also auch nur noch mit einem Personalausweis mit erstem Wohnsitz sich auf der Insel überhaupt aufhalten durfte. Und dadurch war die Insel, man muss es echt so nennen, wie leergefegt. Wir haben uns wirklich gefragt, sind nur noch so wenige Menschen überhaupt ansässig auf der Insel? Man hat ja überhaupt auch niemanden mehr getroffen. Das war eine totale Einsamkeit. Und man hatte Naturerlebnisse, wie ich sie vorher nie kannte. Und es war absolut still und man hörte eigentlich nur den Wind, das Meer und die Möwen. Und also wir fühlten uns wirklich wie Robinson Crusoe, muss man ehrlich sagen, auch wenn sich das jetzt übertrieben anhört. Es ist so gewesen und es war auch ein Schock für die Insulaner, die Insel mal wieder so zu sehen, um dann auch festzustellen, huch, ich kenne die Insel so gar nicht, ich kenne meine Heimat so gar nicht und es ist ja wunderschön, aber sowas wird auch nicht wieder kommen. Also das ist ein einmaliges Erlebnis und das muss man so ein bisschen in seinem Herzen bewahren und das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, wie dieses Gefühl eigentlich ist und wie das war.
Die Corona-Pandemie hat komische Dinge bewirkt, Dinge, die wir uns haben nie vorstellen können. Plötzlich waren die beliebtesten Urlaubsorte verwaist. Sylt zum Beispiel, die Insel der Reichen und Schönen und die Insel von Susanne Mathiesen. Die ist Journalistin und Autorin, ist dort geboren und hat gerade ihren zweiten Sylt-Roman veröffentlicht. In dem geht es genau um diese Zeit. Und diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Frau Mathiesen, Ihre Eltern hatten ein Pelzgeschäft auf Sylt. Da gaben sich die Promis die Klinke in die Hand. Das ist eben so auf dieser Insel. Pelzgeschäft gibt's nicht mehr, die Promis schon noch und dann kam Corona. Sylt war abgeregelt. Wie schnell sind die Sylter an ihre Grenzen gekommen? Also ich meine jetzt auch finanziell.
Ja, also ich denke mal für die Gastronomie, die ist ja nun auch wirklich, ich will mal sagen, deutschlandweit bekannt für ihre wirklich außergewöhnliche Qualität. Die haben, glaube ich, genügend Puffer gehabt und konnten diese Zeit ganz gut überstehen, obwohl die Unsicherheit natürlich so groß war, wie lange wird das andauern. Also die Ängste waren schon ganz massiv. Aber wer wirklich Probleme hatte, sind die berühmten Kleinvermieter, von denen sozusagen die Insel auch lebt, die also kleine Gästehäuser haben oder kleine Apartments vermieten. Und da kam gar kein Geld mehr rein. Die hatten Verbindlichkeiten und da war es schon wirklich sehr, sehr knirsch. Sie haben auch eben zum Teil Überbrückungshilfen bekommen, aber zum Teil eben auch nicht. Also das war schon ein Schlag ins Kontor, gerade für die Kleinvermieter.
Anfangs drehte sich alles noch um die Touristen. Da wurden Facebook-Einträge gemacht, ein Hochhaus, da wurde ein riesiges Herz illuminiert, so nach dem Motto, wir vermissen euch. Wann hörte das auf? Wann hat die Insel angefangen, in einem Rhythmus ohne Touristen zu laufen?
Das ist ja so ein schleichender Übergang. Also irgendwann gewöhnt man sich dann eben daran, dass da niemand mehr kommt und dass die Autozüge leer sind und dass auch die Personenzüge leer sind. Das hat so ein paar Wochen gedauert, dann hat man das realisiert und dann hat man angefangen, sich einzurichten und dann hat man auch angefangen, es zu genießen. Also dann hat man plötzlich gemerkt, ey, das ist ja mal eine so besondere Situation. Man hat sich wieder in der Nachbarschaft getroffen. Man hat ja auch dann nur noch Sylter auf der Straße getroffen. Das ist ja sonst nie mehr der Fall. Und ich kann gar nicht genau sagen, ob das jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen oder einen Monat gedauert hat. Es war irgendwann der Fall und als es wieder zurückgedreht wurde, als plötzlich die Gäste wieder kommen, war die Insel ja schlagartig voll. Also innerhalb von, ja, ich würde mal sagen 2 Stunden, ja, war plötzlich wieder Betrieb und das war dann schon ganz schön krass, muss man sagen.
Zusammen mit Ihrer Freundin haben Sie Ihre Insel neu entdeckt. Was ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?
Also in besonderer Erinnerung ist einem natürlich sozusagen die Tierwelt geblieben. Wir haben Rehe gesehen am Lister Hafen, wo sonst ein riesiges Tohuwabohu herrscht, wo auch die Fischbuden stehen. Da waren dann plötzlich eine kleine Gruppe von Rehen und die haben sich da einfach, sind da rum spazieren gegangen und es waren einfach wunderbare Naturerlebnisse, dass man am Strand entlang gelaufen ist und wirklich eine Stunde lang niemanden getroffen hat. Solche Sachen waren schwer beeindruckend. Also dass man plötzlich gemerkt hat, wie die Natur in so ganz kurzer Zeit sich die Insel zurückholt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dieses Geschenk quasi, das die Sylter bekommen haben, das hat ja nicht nur was Gutes gehabt. Da wurden überall auf der Welt Existenzen durchgerüttelt. Wie war das auf Sylt? Da müsste man doch meinen, die guten Jahre sind quasi wie so ein Vorrat.
Ja, das ist auch so, keine Frage. Die guten Jahre sind auch ein Vorrat. Aber ich glaube, es ging allen so, als wir so mittendrin steckten in diesen Hochzeiten der Pandemie, dass wir nicht wussten, wie geht's weiter. Und ist es das gewesen? Ja, also dieses Gefühl von, wir müssen uns jetzt auf was ganz, ganz Neues einstellen und das können die einen besser und die anderen weniger gut. Und für Sylt, die Insel, die absolut fast zu 100% vom Tourismus lebt, war natürlich das Abstand halten oder das nicht mehr bewirten dürfen und nicht mehr Gastgeber sein dürfen, unheimlich existenzbedrohend. Und dieses Gefühl hat sich halt in den Leuten tief eingegraben. Es war schon ziemliche Angst da unter uns allen.
Sie leben in Berlin, aber Sie sagen, Sie können nicht ohne Sylt. War das immer schon so? Haben Sie nicht irgendwann mal gedacht, wäre ich mal doch auf der Insel geblieben?
Ja, das haben wir, glaube ich, viele gedacht, unserer Generation. Also ich gehöre diesen Babyboomern an, die in den 60er Jahren geboren wurden. Und dann als Statussymbol muss man ganz klar sagen, die Eltern haben alle nicht studiert, die haben Geschäftsbetriebe gehabt und haben ihre Kinder sozusagen dann in die Ferne geschickt, wie es immer schon war auf Sylt, dass Leute auf Schiffe gegangen sind und erst mal für Monate die Insel verlassen mussten, um Geld zu verdienen. Und wir wurden quasi als Jugendliche dann nachher hinaus in die Welt geschickt, sollten studieren und möglichst als Akademiker und Akademikerinnen zurückkommen. Und klar, man hat immer gewusst, man kehrt zurück. Die Insel lässt einen einfach nicht los. Es ist schon sehr, sehr besonders, da aufzuwachsen, auch in dieser Gemeinschaft, was eben auch besonders ist auf so einer Insel. Und deshalb, ja, hat man immer das Gefühl, man kehrt zurück.
Sie bitten darum, in Ihrem neuen Buch, es in den Buchhandlungen auf Sylt zu bestellen. Aber es gibt's auch noch woanders, oder nicht?
Also es gibt's überall, weil es ist ja schon ein Bestseller plötzlich geworden. Innerhalb von einer Woche ist ja schon in die Top 20 eingestiegen. Also es ist ja wirklich echt fantastisch. Ich freue mich natürlich darüber und es ist ein großer Verlag, der Ullstein Verlag, der hat natürlich alle Buchhandlungen in Deutschland beliefert und auch bei Amazon kann man es bestellen, wenn man möchte. Also es gibt alle Möglichkeiten, an dieses Buch heranzukommen, aber ich möchte natürlich auch, sage ich mal, den lokalen Handel unterstützen auf Sylt und deshalb bitte ich darum, es auf Sylt zu bestellen, damit meine Freunde mit den paar Buchhandlungen, die es da gibt, irgendwie auch ein bisschen von dem Erfolg profitieren können.
Machen wir gerne. Aber zum Schluss noch drei Dinge, ohne die Sylt nicht Sylt wäre.
Ja, das ist ja recht einfach. Es ist die brüllende, gewaltige Nordsee, die dort anbrandet. Dann das klassische Krabbenbrötchen, das es schon auf manchen anderen Inseln gar nicht mehr gibt, weil es so teuer geworden ist. Aber auf Sylt bekommt man es immer noch in 1A-Qualität. Und dann sind es natürlich ganz klar die Strandkörbe, die auf Sylt, ich will nicht sagen erfunden worden sind, aber die so komfortabel sind. Man hat quasi ein eigenes Haus mit am Strand und kann einen herrlichen Tag erleben. Also diese drei Dinge würde ich dringend empfehlen und das macht Sylt aus.
Frau Mathiesen, danke für dieses wunderschöne Gespräch. Ich mache das. Ich gucke mir die Insel an. Ich bin sehr gespannt. Und wenn es jetzt noch ein bisschen voller wird auf Sylt, sind Sie schuld.
Ja, das werden wir schon noch getackelt kriegen, wie man bei uns zu Hause sagt. Aber danke, danke. Und dass ich auch bei Radio Salü jetzt mal auftreten durfte, das finde ich ganz besonders toll. Ich komme ja auch ursprünglich vom Radio. Ich habe da wirklich mein Herz dran hängen. Und danke für die Einladung. Toll, danke.
Was für eine tolle Frau, oder? Hat mir super gefallen, dieses Gespräch. Und diese Vorstellung, dass du auf einer Insel bist und dass sonst niemand da ist auf einer Insel, wo wirklich das Leben sonst tobt, wie auf Sylt, wo alles wieder zurückfällt auf dieses Ursprüngliche. Das war bestimmt auf der einen Seite ein schönes, aber ich kann mir eben auch vorstellen, auf der anderen Seite eben auch ein sehr beklemmendes Gefühl. Ja, also die Bücher von Susanne Mathiesen kann ich euch nur empfehlen, wenn man sich so ein bisschen Lust auf Urlaub machen will und vielleicht dann doch den ein oder anderen Urlaub jetzt im Sommer plant. Die Sylter freuen sich, wie wir gerade gehört haben, wenn die Insel wieder schön voll wird. Und ich bin schon am Ende vom Podcast heute und habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Das finde ich immer ganz toll. Ich mag ja so Sprüche sehr, sehr gerne. Und der Spruch von dieser Woche ist ein ganz wichtiger, wie ich finde. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Und das finde ich so wichtig, weil wir oft den Fehler machen und so negativ an die Dinge rangehen. Und früher hat meine Oma immer gesagt, wenn du was Negatives denkst, dann passiert auch was Negatives. Das ist tatsächlich so. Wenn man, heute nennt man das Neudeutsch Self-Fulfilling Prophecy, das heißt etwas, was man sich immer wieder sagt, wenn das schlecht ist oder auch wenn das gut ist, das erfüllt sich irgendwann. Und da passt der Spruch wirklich gut rein. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Dann wünschen wir uns doch ganz viele tolle Dinge für die nächste Woche. Dass es gut laufen wird auf der Arbeit, dass wir eine schöne Zeit mit unserem Partner haben, dass wir geduldig mit den Kindern sind, dass wir schöne Stunden draußen erleben können, dass das Wetter mitspielt, dass wir was Leckeres essen. All diese Dinge könnten wir uns vorstellen für die nächste Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei wart im Podcast. Ihr denkt ja dran, immer schön weitersagen, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Und wer den hört, hat auch einen klaren Vorteil, denn den Podcast gibt es immer schon freitags ab 18 Uhr. Die Martina Straten Show gibt es ja nun samstags. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, hier im Podcast. Eine Frage hätte ich noch und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.